Zum zweiten Mal sprach Gott zu ihm: Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und verkündige den Menschen dort, was ich dir auftrage. Diesmal machte sich Jona auf den Weg nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Die Stadt war so groß, dass man 3 Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag gelaufen war, sprach er: Noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle von den Einflussreichsten bis zu den einfachen Leuten zogen als Zeichen ihrer Reue Kleider aus grobem Stoff an. Auch dem König von Ninive war Jonas Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron und legte sein Herrschergewand an. Stattdessen zog er ein Bußgewand an und setzte sich in die Asche. In der ganzen Stadt ließ er ausrufen: Hört, was der König und die führenden Männer anordnen. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder die Menschen noch die Rinder, Schafe und Ziegen. Menschen und Tiere sollen Tücher aus grobem Stoff tragen und mit aller Macht zu Gott schreien. Jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren. Keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Vielleicht lässt sich Gott ja noch umstimmen und hat Erbarmen mit uns. Und wir kommen mit dem Leben davon. Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm leid. Und er ließ das angedrohte Urteil nicht über sie hereinbrechen. Worte des lebendigen Gottes.
Das ist ganz schön hart, was du gelesen hast, Dominik. Und ich möchte beten, bevor ich heute predige. Beten heißt kommunizieren mit Gott und das will ich einfach tun. Wir haben gerade Worte des lebendigen Gottes gehört, die ziemlich oder gar nicht in unsere Zeit passen. Es geht um Buße, es geht um Umkehr und es geht um einen Countdown. Und ich bete dich, Gott, da du lebendig bist, da du hier unter uns bist, dessen Liebe und Gnade über uns ist, dass du heute an der Stelle zu uns sprichst, wo wir das brauchen. Und dass du dich als lebendig erweist, im Leben von jedem Einzelnen von uns. Danke, dass du Interesse hast, heute noch zu reden. Und dass du hier bist. Amen. Ein Jude steht 1945, kurz bevor der Krieg zu Ende ist, in Berlin und predigt. Und er prangert die Verbrechen der Nazis an. Die Gewaltverbrechen der Nazis. Wie lange würde dieser Mann stehen? Das ist die historische Situation hinter dem Buch Jona, wo wir mittendrin sind heute. Mittendrin. Nur, dass es 8. Jahrhundert vor Christus ist und dass ein jüdischer Prophet nicht in Berlin steht, sondern in Ninive, der Hauptstadt des Assyrischen Reiches damals, des Weltreiches Assyrien, 8. Jahrhundert vor Christus. Und er soll genau das Gleiche tun, er soll die Gewaltverbrechen eines ganzen Weltreiches, eines Regimes sozusagen ansprechen. Er soll Gottes Stimme sein. Aber Jona geht nicht, das haben wir gehört. Er geht nicht, warum? Weil sein Herz natürlich voller Angst ist. Weil er weiß, was dort auf ihn wartet. Und weil sein Herz voller Vorurteile ist. Und ja, weil er nationalstolz ist. Und seine jüdische Religion und Volk für etwas Besseres hält. Und er bleibt. Und er geht woanders hin. Und er flieht vor diesem Auftrag. Und er flieht letzten Endes vor Gott. Er meint, vor ihm zu fliehen. Und dann passiert es, dass in diesem Buch Jona als einen Gott erlebt, der in der tiefsten Tiefe, in der größten Flucht seines Lebens, in seiner größten Herzenshärte lebendig ist und da ist und sich um ihn kümmert auf eine ganz kreative Art und Weise. Das ist das Buch Jona. Und wenn du heute so, wenn dir der Einstieg heute zu steil ist, dann will ich dich einfach ermutigen, die 3 Predigten, die dem schon vorausgehen, auf unserer Website anzuhören. Du kannst sie nachhören und dir reinziehen. Heute beschäftigen wir uns also mit, das ist schon ein bisschen lustig, Ich muss heute über eine Predigt predigen. Also Jona hat eine Predigt gehalten in Ninive, in dieser Stadt, mit dem Titel noch 40 Tage. Und ich muss heute über eine Predigt predigen. Und diese Predigt ist dummerweise unbequem. Und sie habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist immer so, wenn man biblische Bücher predigt, dann kommst du irgendwann an eine Stelle, wo du sagst, never ever würde ich das heute machen. Aber es ist Teil von Gottes Worten. Und wir glauben, dass sie lebendig sind. Und dass wir sie verkündigen müssen. Sie ist unbequem und sie handelt von einem total altdeutschen, abgespaceden, unüblichen Wort. Sie handelt von Buße. Und darüber werde ich heute predigen. Buße ist Umkehr. Und ich will es natürlich ein bisschen versuchen zu erläutern. Umkehr. Und sie handelt davon, dass verrückterweise diese Predigt Wirkung zeigt. Wirkung. Es passiert was. Und ich möchte versuchen, euch mit drei Blickrichtungen auf dieses Thema mit hineinzunehmen. Ich möchte über die Notwendigkeit der Umkehr sprechen mit euch. Erstens. Zweitens, die Folgen von Umkehr. Und drittens dann über die Schönheit von Umkehr. Die Notwendigkeit, die Folgen, die Schönheit von Umkehr, von Buße. Notwendigkeit. Dominik hat den Text gelesen, heißt es in Vers 1 und 2, ganz am Anfang. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige, was ich dir sage. Wir glauben übrigens als Kirche, dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist. Und das haben wir aus dem Buch Jona. Geht zum zweiten Mal. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Der Anfang vom Buch Jona und das Kapitel 3, woraus ich heute predige, ist gleich, ist identisch. Und man hat den Eindruck, alles wird auf Anfang gespult. Wie ein liebevoll, beharrlicher Papi geht Gott mit Jona um. Sozusagen, wie wenn er sagen würde, Jona, es gibt keine Tiefe, die zu tief ist. Es gibt kein dunkles Tal, das mir zu dunkel ist. Es gibt keine Herzenshaltung, die mir zu hart ist. Ich bin da. Es gibt kein Leben, das zu verkorkst für mich ist. Ich bin ein Gott der zweiten Chance. Und ich will mit dir Geschichte schreiben. Kannst du dir das vorstellen? Und ich möchte das übertragen heute auf dich. Das gilt für dich. Ich weiß nicht, wie du heute gekommen bist. Wie du heute hierher gekommen bist. Vielleicht bist du... Du weißt es sogar, dass du irgendwie gar nicht mit Gott, sondern irgendwie auch auf der Flucht vor Gott bist. Vielleicht bist du verwirrt oder du hast dich irgendwo verrannt und bist verirrt und diese einfache Botschaft hinter diesen ersten beiden Versen, steh auf. Gott ist für dich ein Gott der zweiten Chance. Und er will mit dir Geschichte schreiben. Vielleicht bist du desillusioniert von Kirche. Bist du desillusioniert von Glauben, von Gott. Du hast kein Vertrauen mehr. Glaubst du, dass Gott seine Geschichte mit dir schreiben möchte? Und dass Gott in deinem Leben ein Gott sein möchte, der eine zweite Chance dir anbietet? Du bist das Willkommen. Ist es kaum auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken deines Lebens machen kann, wenn du sie ihm anfängst zu überlassen? Und dann irgendwann geht Jona, endlich. 3 Tage Reisen. Ninive, wir können in der Historie nachlesen, war eine Stadt, alleine das Stadtzentrum hatte 13 Kilometer, um es zu durchlaufen, 30 Meter hohe Mauern, es war eine Weltstadt. Und es heißt im Text, Ninive ist eine große Stadt vor Gott. Immer wieder wird es betont, eine große Stadt vor Gott. Nicht nur, weil sie über 100.000 Einwohner damals schon hatte, sondern weil diese Stadt eine große Bedeutung hatte vor Gott. Eine große Bedeutung vor Gott. Eine ausländische Stadt hat eine große Bedeutung vor Gott. Unsere Region hat eine große Bedeutung vor Gott. Dein Heimatort hat eine große Bedeutung vor Gott. Weil Gott seine Menschen liebt. Weil Gott seine Menschen liebt. Und das egal, wie weit sich eine ganze Nation von ihm entfernt hat, wie Assyrien. Egal, wie du dich persönlich, wie vernarbt deine Geschichte ist, welche Dinge dir wichtig sind. Welche Religion, welche Herkunft, welche Sprache du sprichst. Gott sind Menschen wichtig. Sie haben Bedeutung vor ihm, weil sie von ihm kommen, weil sie von ihm stammen. Alle Menschenwürde hat übrigens dort seinen Ursprung, weil jeder Mensch, egal was er für eine Geschichte hat, von Gott stammt und würdig ist. Weil er, egal wie verkorkst seine Geschichte ist, immer noch ein Restbild, eine Restwürde von Gott spiegelt. Egal wie er drauf ist und was er spricht und was er sagt, er spiegelt immer noch etwas von seinem Schöpfer. Und dort hat jede Menschenwürde ihren Ursprung. Es gibt keinen anderen. Selbst der verrückteste Mensch hat Würde, weil er nach Gottes Bild geschaffen wurde. Heißt es, dass Gott jeden Menschen tatsächlich liebt? Ja, es heißt exakt das. Deshalb sendet Gott extra jemand nach Ninive. Heißt es, dass Gott tatsächlich oder dass ich tatsächlich bei Gott, dass du tatsächlich bei Gott so bleiben kannst, wie du bist? Nein, das heißt es nicht. Und ich hasse diese, wenn mir zum Geburtstag jemand sagt, Daniel, bleib, wie du bist. Ich weiß, dass ich nicht so bleiben möchte, wie ich bin. Und meine Frau weiß es dummerweise auch. Und Gott ist genauso. Deshalb diese leidenschaftliche Predigt von Jona. Und die Predigt hat 5 Worte. Nur 5. Und die 5 Worte heißen im Hebräischen so, noch 40 Tage Ninive umgepflügt. Noch 40 Tage Ninive umgeackert. Das sagt der Text. Und es ist ziemlich scharf. Und die Leute konnten runterzählen. 39, 38, 37, der Countdown läuft. Und Jona hat natürlich mehr gesagt, er war länger dort. Seine Predigt war jetzt nicht 5 Worte. Er war vor Ort. Aber er sagte so, hey, es ist notwendig, dass sie umkehrt. Es gibt ein zu spät. Wisst ihr das? Der Countdown läuft. Gott wird diese Stadt umpflügen. Er wird etwas Neues machen. Genau das ist übrigens das Wort. Sein Zorn ist entbrannt über diese Stadt wie Feuer, über dieses Unrecht, was hier geschieht. Und er wird den grausamen Umgang mit Kriegsgefangenen nicht länger dulden. Er wird das Schlachten und Versklaven unzähliger Menschen, ich bin in der ersten Predigt darauf eingegangen, die Unterwerfung ganzer Länder nicht länger akzeptieren. Das Ausnutzen der Armen, die destruktiven Beziehungsgeflechte, die vergifteten Beziehungen, der Neid. Es ist notwendig, dass ihr umkehrt. Es sind noch 40 Tage. Es ist 5:12. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie es mit diesem mit dieser Botschaft geht. Vielleicht ist dieser Gedanke von einem Gott, der Gericht spricht, der von Zorn gesprochen wird, total unangenehm. Und das kann ich total verstehen. Vielleicht bist du zum ersten Mal in diese Kirche reingeschneit und denkst, ach genau, das habe ich erwartet. Ja, 1, 2, 3, es knallt. Ich finde es stark, dass du da bist und dass du zuhörst und dass du deine Zweifel bezweifelst und dass du auf dem Weg bist. Robert Spähmann, ein Philosoph, ein hochintelligenter Mann, der verrückterweise Hochintelligenz und Glauben an Gott verbindet. Ich mute euch ein Zitat, ein kerniges von ihm zu. Er sagte, Gottes Zorn ist die Kehrseite von Gottes Liebe. Gott ist immer gleich, er verändert sich nicht. Aber Gott ist einmal die Sonne, die wärmt und ein andermal die Sonne, die verbrennt. Das liegt aber nicht an der Sonne, sondern es liegt an den Bedingungen auf der Erde. Gott ist die Sonne, die wärmt. Und Gott ist die Sonne, die verbrennt. Hast du dieses Gottesbild? Wer ist dein Gott für dich? So ein Waschlappending, der 5 Grad sein lässt? Der dich akzeptiert, so wie du bist? Und du kannst gefälligst so bleiben, wie du bist? So ein Kuschelgott. Gott ist die Sonne, die wärmt, die lebt mit Leidenschaft und Tiefe und Exzellenz. Aber erst die Sonne, die verbrennt. Ich bin ehrlich, ich hätte ein Problem mit einem Gott, der nicht zornig ist. Der nicht zornig ist, weil er dann eben nicht lieben, sondern desinteressiert zuschauen würde, wie was in den Bach runtergeht. Und ich hätte ein Problem mit Dominik, der seinen Sohn nicht ermahnt hat, sondern ihn ermutigt hätte und ihn einfach stehen gelassen hätte und weiter ein versifftes Auto akzeptiert hätte. Außerdem, dass Gott warnt, impliziert, dass er eine Sehnsucht hat, dass diese Drohung, die er ausspricht, nicht wahr wird. Impliziert, dass er Geduld hat, dass er hofft, dass es Umkehr gibt und dass die Umkehr Früchte bringt. Und dass das Gericht nicht eintrifft. Und ich habe die dumme Befürchtung, dass dieses Thema Umkehr zu Gott, Buße, in unserer Gesellschaft und in unseren Kirchen alles andere als prestigewürdig ist und dass wir darüber sprechen. Und einige nicken. Wir wollen das nicht. Denn eigentlich sind wir ja doch ganz gut. Und wir haben uns schön eingerichtet. Mit einem Gott, der irgendwie doch 5 Grad sein lässt. Und ich habe letztens mit einem Kritiker gesprochen, der sehr kritisch ist mit Glauben. Und der sagte mir, genau das ist ja mein Bild. Die Leute gehen in die Kirche und lassen sich ihre Sünden vergeben und beweihräuchern und segnen und die Hände auflegen. Und dann bleiben sie, wie sie sind. Er sagte das zwar nicht so, aber sagte am Ende, glauben Sie nicht an den heiligen Gott. Sie bleiben und ich sehe nichts. Und in unserer Gesellschaft ist es natürlich ähnlich. Du darfst nicht Sünde, darfst du nicht mehr sagen und schon gar nicht in der Kirche. Und du darfst zu deinem Sohn nicht sagen, du bist ein frecher Junge und du bist ein böses Kind. Das darfst du nicht mehr sagen. Das ist nicht mehr politisch korrekt. Wir haben ein Problem an dieser Stelle, ein großes Problem. Und ich will dazu, es sind viel mehr Worte notwendig. Lass es mich zusammenfassen, ich muss heute kernig sein. Ich habe einen kernigen Satz für dich. Meine Überzeugung, echter christlicher Glaube ohne Umkehr ist unmöglich. Echter christlicher Glaube ohne Umkehr ist unmöglich. Und ich möchte nur einen Vers, ich könnte jetzt durch das Neue Testament durchgehen, könnte verschiedene Autoren nehmen, könnte Jesus selber nehmen, könnte euch das zeigen. Eine Stelle nur, Apostelgeschichte, das ist die Geschichte der jungen Kirche und der Kirchengründer Paulus schreibt, den möchte ich zitieren, er sagt, ich habe nichts zurückgehalten, liebe Kirche. Was euch nützlich ist. Ja, und lieber Paulus, was ist denn euch nützlich? Hier steht, ich habe sowohl Juden als auch Griechen, also sowohl den Frommen, den Religiösen, als auch den Gottlosen, die Gott noch gar nicht kennen, die Umkehr zu Gott, Buße und den Glauben an Jesus Christus bezeugt. Und immer wieder kommen diese zwei Seiten einer Medaille vor. Ein Glauben an Jesus Christus ohne Umkehr gibt es nicht. Und jetzt lass mich dich herausfordern, wenn du Jude bist, in Anführungsstrichen, wenn du fromm bist, wenn du religiös bist, wenn du die Bibel kennst, wenn du in die Kirche gehst. Einen Glauben, eine Beziehung zu Gott ohne eine regelmäßige, echte Umkehr gibt es nicht für Religiöse, für Juden, für Christen. Und sie gibt es nicht für Menschen, die bisher gottlos unterwegs waren. Es gibt es nicht. Was ist die Definition von Buße? Ich habe euch versucht, kernig wieder eine reinzudonnern. Buße, ich habe das von Grudem, er schreibt es in seinem 1000-Seiten-Buch. Buße ist eine tief empfundene Traurigkeit, schreibt er, über Sünde, sodass man sich von der Sünde abwendet und den Herzensentschluss fasst, sie zu lassen und im Gehorsam gegen Gott zu leben. Buße ist eine tief empfundene Traurigkeit über meine Sünde. Und Sünde ist in erster Linie, dass ich ohne Gott in Richtung, ohne ihn unterwegs bin und ihn nicht brauche und ihn nicht will. Und stattdessen mein eigenes Leben lebe. Am Ende eine Zielverfehlung, wie Jona in die falsche Richtung gegangen ist. Das ist eigentlich Sünde. Eine tief empfundene Traurigkeit darüber. Und dabei nicht stehen zu bleiben und den Herzensentschluss zu fassen, sie zu lassen und im Gehorsam gegenüber Gott zu leben. Vor ein paar Jahren ist mir was ganz Dämliches passiert. Mir passieren oft dämliche Sachen und manchmal bin ich dämlich. Ich war in Chemnitz einkaufen. Weißt du mal, wo? Ikea? Keine Ahnung. Nee, Ikea kann es nicht gewesen sein, ich war schon nur mit meiner Frau hin. Ich war einkaufen und wollte zurückfahren auf die A2 ins Kreuz Chemnitz, A72 zurück nach Hof, ja, in meine Heimat. Und irgendwie bin ich gefahren, hab Radio gehört, ne, bin auf die Autobahn gefahren und dachte, Scheiße, ey, wo bin ich eigentlich? Ach, ich bin Richtung Dresden unterwegs. Und das ist ja übelst lange ab, also hast du eine lange Abfahrt und dann fährst du Richtung Dresden. Ich habe mich geärgert. Mann, ey, wie konnte ich nur? Ich habe Stress. Und so, bin ich gefahren. Was muss ich machen? Okay, ich muss nächste Abfahrt runter. Glösa ist das, oder? Glösa, Chemnitz, ja, eine runter. Das demütigt mich, weil Mann, da falsch fährt. Ist ja, das, Rinde Richtung Hof, okay. Und dann war eine Baustelle am Kreuz Chemnitz. Und ich fahre an diesem Kreuz nach Chemnitz ab. Wie bescheuert bist du? Jetzt fahre ich rein nach Chemnitz am Ikea vorbei. Ich wollte nach Hause. Scheibenkleister, ey, wieder demütigend. Irgendwo da hinten umlenken, an der großen Kreuzung, das geht nicht. Okay, wieder runterfahren in die richtige Richtung nach Hause. Und dann habe ich mich so fest konzentriert, da war ich noch eine Baustelle an dem, so fest konzentriert, du fährst jetzt Richtung Hof und nicht Richtung Dresden. Ich bin nochmal Richtung Dresden gefahren. Wirklich, zu meiner eigenen Beschämung. Ich bin wieder Richtung Dresden gefahren. Und ich habe mich für dämlich verkauft. Was bist du für ein absoluter Depp? Runterfahren, Demut, ja. Und wieder drauffahren und irgendwann war ich zu Hause. Sünde ist Zielverfehlung. Was musst du machen? Ich muss erkennen, dass ich in der falschen Richtung unterwegs bin. Ich muss demütigend abfahren. Und ich muss in die richtige Richtung einbiegen. Weißt du, echter Glauben ist genau das, auch wenn es vielleicht ein bisschen lustig war. Echter Glauben ist nicht, ich fahre, wohin ich will. Und überall ist meine Heimat. In Dresden ist auch meine Heimat. Echter Glaube ist auch nicht nur zu checken, was falsch ist, sondern die alte Richtung zu verlassen und in der neuen Richtung unterwegs zu sein. Es ist ein entscheidender Unterschied, ob du Gott in deinem Leben so als Add-on akzeptierst und in dein Leben lässt, so als wie, ja, es kann ja nicht schaden und so ein bisschen Energie und so ein bisschen jemand, der meine Gebete hört und der nett zu mir ist, das schadet ja nichts, genauso wie, keine Ahnung was, gescheites Essen nichts schadet und Bio und so. Es ist ein entscheidender Unterschied, ob Gott so ein Produkt, so ein Add-on in deinem Leben ist, der quasi über den du verfügst, oder ob er der König ist in deinem Leben, der über dich verfügt. Es gibt nichts, was weiter auseinander wäre. Und ich habe jetzt zwei, drei unangenehme Fragen für dich. Die erste ist, ist Gott Teil deines Lebens? Und du bestimmst die Richtung. Nur ein Teil. Oder ist er der Herr in deinem Leben, der dir die Richtung vorgibt? Der tatsächlich dir sagen darf, was er möchte, weil er es gut meint. Egal, wie beschissen dir das vorkommt. Vielleicht spreche ich jetzt eher die Religiösen an, die Christen sind oder die fromm sind unter euch, die in der Kirche sind, die in unserem Team sind. Ich möchte dich fragen, warst du jemals traurig über den Zustand deines Herzens? Und bist deshalb zu Gott umgekehrt. Wann warst du das letzte Mal traurig nach dieser Definition über den Zustand deines Herzens? Und bist deswegen zu Gott umgekehrt. Und, will noch eins draufsetzen, ist diese Notwendigkeit umzukehren ein einmaliges Erlebnis, was du vor 80 Jahren mal gemacht hast. Oder es ist ein ständiger Prozess, ein ständiges Bedürfnis in deinem Leben. Wie du diese Fragen beantwortest, impliziert, wie soll ich sagen, was du für einen Glauben hast und wie du über Gott denkst. und über dich. Zweitens, die Folgen der Umkehr. Ninive versteht, dass Gott auch die Sonne ist, die verbrennt. Und es geschieht das, was der Traum eines jeden Predigers ist. Diese Predigt hat eine Wirkung. Und es ist nicht nur so, dass Leute nach der Predigt zu dir kommen und sagen, geile Preaching, cool gemacht, es hat mir total gefallen. Sondern sie hat eine Wirkung. Sie macht was mit dir. Das war krass. Sie zeigt eine Reaktion, die Menschen kehren um und sie sind tief traurig und sie ziehen sich andere Klamotten an, die Stacheln und sie sind traurig, wie Gott vergessen sie gelebt haben, wie egoistisch sie unterwegs waren und wie sie gehandelt haben. Und wahrscheinlich spielen äußere Faktoren in der Zeit eine Rolle. Interessant ist, wenn man in der Historie guckt, am 15. Juni 763, exakt in dieser Zeit, war eine Sonnenfinsternis über den ganzen Nahen Osten. Und es war ein prägendes Erlebnis. Es haben Seuchen und Hungersnöte in dieser Zeit, Plagen, eine Rolle gespielt. Und wahrscheinlich wurde den Leuten das bewusst, es ist zu spät, wir müssen was tun. Und diese Umkehr von Ninive hatte zwei konkrete Folgen. Die erste Folge ist ein verändertes Leben und die zweite Folge ist, Gott vergibt tatsächlich. Verändertes Leben. Die Leute in Ninive beten tatsächlich zu Gott um Vergebung, aber sie verhielten sich nicht weiter so. Sie wollten nicht nur von den Folgen befreit werden und beschützt werden, dass das Gericht nicht eintrifft. Ihnen war bewusst, wir haben Gott selber enttäuscht. Und somit war ihre Umkehr nicht oberflächlich, sondern tief. Und du siehst das, woran erkenne ich das? Woran siehst du das? Als Folge dessen haben sie ihr Handeln geändert. Dein Glaube, mein Glaube ist nur vollwertig, wenn dein Leben mit Gott anders aussieht wie dein Leben ohne Gott. Die Folge von Umkehr ist ein anderer Fahrstil. Die Folge von echter Umkehr ist ein anderer Fahrstil. Was meine ich damit? Stell dir vor, du hast deine Karre, Dominik hat von seinem Auto erzählt. Dein Auto ist dein Leben. Egal, jetzt eine Opel Kadett fährst oder irgendwie, keine Ahnung was, in T5, T6, irgendwas wie wir. Das ist dein Leben. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie du dieses Leben leben kannst. Dein Auto fährst. Die erste Möglichkeit ist, du sitzt auf dem Fahrersitz und Gott ist so ein bisschen dein Co, der hat ab und zu mal irgendwie so ein bisschen, darf er mal vielleicht was sagen? Nee, darf er eigentlich gar nichts sagen, wie du zu schalten hast. Und so, ne? Und die zweite Möglichkeit ist, er sitzt tatsächlich am Steuer und er lenkt dein Leben und du sitzt daneben. Jetzt nehmen wir mal Gesetz des ersten Falls, du fährst und Gott ist dein Beifahrer. Und Gott sagt zu dir und sitzt daneben und sagt, hey, weißt du, ich möchte gern, dass du an der Kreuzung geradeaus fährst. Ich möchte mit dir gern in die Straße der Großzügigkeit reinfahren. Darf ich dein Geldverhalten, den Umgang mit Geld kurz ansprechen? Und du sagst, hey, wer fährt denn eigentlich meine Karre? Wer fährt denn eigentlich die Karre, du oder ich? Ja? Du darfst gern in meinem Wagen mitfahren. Aber fahren tue ich. Und Gott sagt, hey, ich möchte gern, dass du jetzt hier mal ganz steil rechts abbiegst. Okay, der Weg ist ein bisschen holprig. Ich möchte, dass du mit deiner Zeit ein bisschen anders umgehst, indem du deinen Tag anders verlebst, als du es bis jetzt tust, deine Prioritäten ein bisschen anders setzt. Darf ich mal kurz das... Ich fahre wie immer Hauptstraße. Und Gott sagt, hey, ich sehe so Dinge, an denen dein Herz hängt. Wir haben über Götzen gesprochen in der letzten Predigtserie. Ich merke, dass es so eine große Rolle spielt, wie anerkannt du bist und dass du gar nicht so frei bist, wie du eigentlich bist. Und dass es so eine große Bedeutung hat, dass Menschen über dich denken, dass du versklavst. Lass mich doch die Kontrolle über das Steuer übernehmen. Ist es so? Jetzt reicht's, das ist mein Auto. Die andere Szene ist, Gott fährt und du bist Beifahrer. Und vielleicht kann das so passieren, dass du sagst, okay, mit dem Geld, Gott, ich habe Angst, wenn ich mich ehrlich darauf einlasse, ein bisschen was mehr zu geben, eine bestimmte Summe abzugeben, das fühlt sich überhaupt nicht befreiend an. Der Weg ist richtig holprig und ich würde den nicht fahren. Aber du bist der Fahrer, okay. Ich vertraue dir. Oder Gott, dieser Weg ändert all meine Gewohnheiten. Mein Zeitmanagement, mir früh kurz Zeit einzuplanen, um an dich zu denken, bevor ich alles andere tue. Aber du meinst es gut. Ich gehe den Weg. Oder mit Götzen. Ich habe Angst, ich verliere irgendwie alles, wenn ich mich ganz auf dich einlasse, habe ich Angst, alles zu verlieren, was mir wichtig und wert war. Die wichtigsten Dinge in meinem Leben. Aber ich vertraue dir. Wenn deine Umkehr echt ist und tiefgehend, werden die Folgen sichtbar. Und Dominik hat es schön von sich vorhin gesagt. Es wird heller in deinem Leben. Philipp hat es gesagt von seinem Leben. Es wird heller in deinem Leben. Und die Sonne Gottes, die Gerechtigkeit, dass du auch gerecht erlebst, wird heller in deinem Leben. Dein Fahrstil ändert sich. Und es sieht dein Umfeld. Es wird attraktiv. Die zweite Folge ist, Gott vergibt. Die Bewohner von Ninive erleben allen Ernstes einen Gott, der gern vergibt. Sie sind sich natürlich nicht sicher, und der Text sagt es, ob Gott das tatsächlich tun wird. Zitat, vielleicht wird Gott sich über uns erbarmen. Vielleicht. Sie kennen Gott nicht gut. Weißt du, in Jesus bekommt dieser Gott ein Gesicht. Und er zeigt, wie Gott drauf ist. Wir wissen heute viel mehr als die Leute in Ninive. Wir wissen, dass Gott treu ist, dass seine Gnade über uns ist, dass er gern vergibt. Dass er gekommen ist, nicht um dich zu richten, sondern um dich zu retten. Und dass die Strafe zu dieser Vergebung sowas von teuer war, dass es Gott alles kostet. Es kostet ihn sich selbst. Es kostet ihn seinen lieben Sohn, es kostet ihn sein Leben. Und er wird gerichtet. Das Gericht kommt, aber er wird gerichtet an meiner Stelle und an deiner. Ich habe einen Vers im Neuen Testament, der das so klar auf den Punkt bringt, wo Gott dich einlädt und sagt, wenn du deine Sünden, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das gilt heute für dich, wenn du heute das erste Mal sagst, Gott, ich bin nicht mit dir in meinem Auto unterwegs. Ich möchte, dass du Teil von meinem Leben, wirst du mein Auto lenkst, dann gilt es für dich, dass er dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Vertraust du darauf heute, dass die Folgen echter Umkehr Vergebung ist? Und dass es heute für dich gilt? Und dass du das neu wieder in Anspruch nehmen darfst? Selbst wenn du 1000 Kilometer weit weg bist heute, wenn du dich schämst vor anderen, vor dir selber, vor deiner Geschichte, wenn deine Beziehungen kaputt sind, dass es nur ein Schritt ist, zurück, glaubst du das? Und damit sind wir beim Letzten, die Schönheit der Umkehr. Die Schönheit der Umkehr. Und das ist nochmal ein Punkt, der uns herausfordert. Vor ziemlich genau 502 Jahren hat Martin Luther in Wittenberg 95 Thesen an die Tür genagelt. Und da steht um drüber, quasi in der Überschrift, ein Satz, der mich richtig wieder gepackt hat. Da steht, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Moment mal, Martin. Das ganze Leben soll eine Buße sein, ein Lebensstil der Umkehr, das ist ja als Lebensstil, jeden Tag, das ist ja anstrengend. Das ist ja so ein Büßergewand, wenn du da so da am Boden dahin kraust und vielleicht mit irgendeinem Sacktuch bekleidete, demütigenderweise irgendwie durch die Gegend schlürfst. Das soll schön sein. Heiliger Martin, ja. Und Luther sagte, in Übereinstimmung mit dem Neuen Testament, Umkehr, ihr Lieben, muss wie Essen und Trinken, wie im Internet Surf, Normalität sein in unserem Leben. Im Alltag eines Christen, dieser ständige Prozess des Gott, wie bist du denn? Wie schön bist du? Wie anders bist du? Aber wie bin ich denn? Ich passe mit dir nicht zusammen. Ich muss abfahren. Ich will zu dir kommen. Vergib mir und hilf mir. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Mach mich zu einem schöneren Daniel. Das muss in unserem Leben ein Prozess sein, der immer und immer und immer wieder passiert. Und dieser Prozess, wenn er in deinem Leben da ist, ist ein verlässliches Zeichen dafür, dass du Christsein lebst, dass du Christ bist. Buße an sich ist nicht schön. Es ist demütigend. Es ist anstrengend. Sie hat mit Trauer und Kleinmachen zu tun. Aber Buße macht uns schön. Ein Lebensstil der Umkehr ist ein Werkzeug, um uns in unserem Herzen zu verändern. Am Anfang unserer Ehe hatte ich massive Probleme damit, echt umzukehren. Sätze wie: Schatz, ich habe dich enttäuscht. Es war lieblos, ich war egoistisch. Vergib mir. Sind nicht oder selten oder schwer über meine Lippen gekommen. Es war unmöglich für mich. Oder es waren Tage des Schweigens dazwischen. Wisst ihr warum? Weil mein Problem folgendes war. Wenn ich zugegeben hätte, dass ich unausstehlich bin, wenn ich das zugegeben hätte, wirklich, ernst, dann wäre ich innerlich zusammengebrochen. Weil mein System, mein Glaube lebte davon, dass ich gut bin, sozusagen für andere und dass ich gut bin vor Gott. Also musste ich durch meinen perfekten Lebensstil ja behaupten, dass es so ist und mir beweisen und anderen beweisen, dass es so ist. Und ich konnte nicht umkehren. Und mich entschuldigen. Also habe ich mich halbherzig entschuldigt. Schatz, es war nicht so gemeint. Entschuldigen, Herr. Ja, super. Es war genau so gemeint. Und es war nur eine Selbstrechtfertigung, dass ich ja doch eigentlich ganz gut bin. Und meine Buße war nie konkret, dass ich gesagt habe, Tabea, kannst du mir meine Manipulation oder diese konkreten Dinge, weil wenn es konkret ist, zackst du dich. Und dann fällt es schwer. Und meine Umkehr war, wie soll ich sagen, nicht echt, wisst ihr warum? Und auch nicht tief, weil ich mich entschuldigt habe, um die negative Stimmung wegzubekommen in unserer Beziehung. Aber leid getan hat mir das, was ich gemacht habe, nicht. Verstehst du das? Du entschuldigst dich, weil du die Folgen wegkriegen willst. Und du entschuldigst dich vor Gott, weil du willst, dass er dir wieder gewogen ist und dass er kein Unglück in dein Leben schickt und dich segnet, deine Gebete erhört. Aber leid tun tut es nicht. Und deswegen hat Luther mal so einen Satz gebracht, dass ich bin so verloren, Gott, vor dir, wenn ich dich anschaue. Als Mensch, der betet jeden Früh um 4. Dass ich sogar über meine Buße noch Buße tun muss, weil sie halbherzig ist und oberflächlich. Ich muss über meine Umkehr noch umkehren, weil die Umkehr schlecht ist. So verloren bin ich, Gott. Und so stehe ich da mit leeren Händen vor dir. Ich habe nichts zu bringen. Wisst ihr, als ich das dann tiefer verstanden habe, dass Gott mich nicht angenommen hat, weil ich so gut bin. Und ich lerne das immer noch kennen. Sondern weil er so gut ist. Und dass ich nicht sein Sohn bin aufgrund meiner guten Taten, sondern aufgrund seiner guten Taten. Und nicht aufgrund meiner Geschichte ist er mir gewogen, sondern aufgrund seiner Geschichte. Als ich das mehr verstanden habe, hat mir das geholfen, echter, schneller und konkreter umzukehren. Und wisst ihr was? Dieser Lebensstil der Umkehr. Immer und immer wieder. Und du kannst meine Frau fragen. Hat mich schöner gemacht. Hat nicht äußerlich verfällt. Bin genauso falten. Dürr. Aber hier schöner gemacht. Ein Lebensstil der Umkehr ist ein Werkzeug, um dich schöner zu machen. Als Gottes Tool, um dich in deinem Herzen zu prägen. So, jetzt bin ich am Ende. Wenn das auf menschlicher Ebene gilt, was ich skizziert habe in meiner Beziehung zu meiner Frau, dass echte, immer wieder neue Umkehr normal ist und mich in meinem Charakter formt und schöner macht. Wieso sollte das nicht genauso in der Beziehung zu Gott gelten? Und das gilt genauso. Zu ihm umzukehren und echt umzukehren, weil ich ihn enttäuscht habe und weil ich mit ihm nicht zusammenpasse, und es zu bekennen und ihm wieder neu nachzufolgen, macht mich schön. Macht mich schön und formt mich. Umkehr ist nur schön, wenn nicht unsere Bußübung oder unser Versprechen, es besser zu machen, im Mittelpunkt stehen. Es ist nur schön, wenn wir tiefer verstehen. Es ist nur schön, wenn wir tiefer verstehen, was Jesus für uns getan hat. Und wie er uns sieht, jeden Tag. Trotz unserem Herzen. DNS, dein nächster Schritt. Was kann das jetzt für dich bedeuten? Ich möchte dich herausfordern in zwei konkreten Punkten. Der eine ist ziemlich konkret, der erste. Plane im November, in deinen Monatsplan. Du kannst es jetzt machen. 4-mal, jede Woche im November. 4-mal, 10 Minuten in deinen Alltag ein. Nimm dir dann deinen Kalender. Schreib dir es irgendwo auf. Mach es später, wenn du deinen Kalender nicht mit hast, in dein Smartphone. 4-mal, 10 Minuten im November für dich ein. Indem du sagst, stopp. Ich möchte still sein. Und folgende Dinge tun. Erstens, Umkehr leben. In dieser Zeit stellst du dir diese Frage, Gott, wo passe ich nicht mit dir zusammen in dieser Woche? Mach dir ein Foto. Aber mach's. Weil Umkehr hat echte Folgen. Echte Umkehr hat echte Folgen. Wo passe ich mit dir nicht zusammen? Und dann machst du dir eine Liste. Nicht um dich selbst zu kasteien, um irgendwie dich besser zu machen vor Gott, sondern dich schöner zu machen. Und dann beantwortest du das. Und dann gehst du zu Gott und bleibst nicht bei dir selber. Sagst, ich bin schlecht und bin so schlecht, sondern fängst an zu beten. Gebet. Vergib mir, Gott, dass ich dich enttäuscht habe. Du kannst anders beten. Ja. Ich bin nicht würdig. Aber du machst mich würdig. Und obwohl du mein Herz kennst, liebst du mich. Das ist mir zu groß. Das ist mir zu unfassbar. Danke, Gott, dass ich gewürdigt bin bei dir. Dass du mich annimmst, obwohl du mich kennst. Danke, Gott. Hilf mir jetzt umzukehren. Zeig mir, was das heißt, um so zu werden wie du. Amen. Das machst du 4-mal im November. 4-mal. Und dann guckst du, was es mit dir macht. Und dann tust du ein zweites. Du wirst ehrlich. Und das sind noch so 2, 3 Fragen, die du damit abfotografieren kannst. Wie normal auf einer Skala von 0 bis 10 ist ein Lebensstil der Umkehr in deinem Leben? Mach mal, es ist 9. Es ist 0. 1. Wie echt, wie häufig und wie konkret ist deine Umkehr? Und was zeigt es über dich, wie du dich siehst? Und das, wie du diesen heiligen, anderen, souveränen Gott siehst? Ich will dich einladen, dass er an dieser Stelle Schritte geht. Mit diesem Gott, der Ninive liebt, in all dieser Gottlosigkeit, der den Jona liebt, der Jude war und religiös, genauso verloren ist wie die Leute in Ninive, aber denen Gott begegnen möchte. Und sie durchliebt und ihn vergibt. Bevor wir ein Lied singen und damit auch zu Gott kommen, will ich dich einladen, in der Stille nochmal zu antworten auf diese Fragen oder das aufzuschreiben, was konkret zu machen.